SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Habt ihr schon mal von den Wikingern gehört? Halt, nicht gleich das Radio abdrehen. Es liegt mir ganz und gar fern, euch Geschichtsunterricht oder sowas Ähnliches zu geben. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, dass die Wikinger vor etlichen 100 Jahren gelebt haben und ihr euch deswegen über nichts zu wundern braucht.
Ja genau, auch nicht über den seltsamen Anfang dieses Podcasts. Ich bin Frank König und das war gerade der Schauspieler Horst Uhse, der 1965 der Erzähler im Kinderhörspiel Vicky und die starken Männer war. Damals produziert von den Kollegen vom WDR. Und der kleine schlaue Vicky, Sohn von Wikingerhäuptling Halvar, das war damals ein gewisser Marius Müller-Westernhagen.
Respekt, mein Vicky. Nur ein wenig kämpferischer müsstest du als Häuptlingssohn schon sein. Sag mal, möchtest du nicht einmal mit auf Wikingerfahrt gehen?
Ich? Naja, das wäre sicher ganz schön, nur ich mag keine Prügeleien, weißt du. Ein Teil der Schläge geht dabei immer ins Gesicht und dann kann man leicht Nasenbluten kriegen.
Später als erwachsener Schauspieler hat Marius Müller-Westernhagen dann in seinen Rollen keine so große Angst mehr vor Nasenbluten gehabt. Zum Beispiel im Erfolgsfilm Theo gegen den Rest der Welt von 1980.
Wie stellst du dir das denn mit dem Geld vor?
Wenn Sie Geld brauchen, junger Mann, können Sie meine Schuhe putzen. Ich zahle einen Heuer, Mann.
Das Schönste im Leben ist doch, dass es immer weitergeht.
Und diese Weisheit könnte dann auch wieder vom kleinen Vicky stammen. Marius Müller-Westernhagen, Schauspieler, Sänger und Songschreiber. Und so wie im Schauspiel aus dem ängstlichen Vicky der raubauzige Theo wird, so wird aus dem Sänger und Liedermacher ein provokanter Rocker. Ist natürlich alles ein bisschen verkürzt dargestellt, aber egal. Ich wollte Vicky und auch Theo unbedingt in diesem Podcast haben. Und musikalisch kam der große Durchbruch für Marius Müller-Westernhagen 1978 mit dem Album Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Ein Rockmeilenstein in deutscher Sprache und der klingt so.
Ich möchte zurück auf die Straße, möchte wieder singen, nicht schön, sondern geil und laut, denn Gold findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Oh Margarete, gib mir die Knete und gib zu mir nicht jetzt die Knete, ja Margarete, dann rate ich dir bitte. Liebling, lass uns tanzen. Hast du noch einen Pfefferminz? Einen Pfefferminz? So, du gib mir den Kopf. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin. Denn dick sein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin. Denn dünn bedeutet frei zu sein.
Neulich, 6 Uhr früh, betritt man mir die Tür ein. Spring aus dem Bett, da stürmt die Polizei rein. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund.
Mit 18, oh Margarete, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Dicke, grüß mir die Genossen und Johnny W. waren das. Aus der SWR1 Musikredaktion begrüße ich Christian Fahr und Benjamin Brendebach.
Hallo.
Hallo.
Benjamin, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz ist für dich ein Meilenstein, weil?
Weil es gezeigt hat, dass erfolgreiche deutsche Musik auch mal ziemlich bluesig und ziemlich dreckig daherkommen kann. Und weil es uns davor gerettet hat, dass Marius Müller-Westernhagen ein Schlagersänger geworden ist.
Christian, in was für einer Zeit ist dieses Album erschienen? Was war los 1978 in Deutschland, der Welt und in Rock und Pop?
Also in Deutschland war natürlich die RAF-Problematik, die permanenten Terroranschläge und was alles, was damit zusammenhing, Entführungen angesagt. Das hat man gar nicht mehr aus dem Kopf und vom Bildschirm weggekriegt, würde ich mal sagen. Musikalisch war ein Umbruch angesagt. Die musikalische Tradition des Rock, die praktisch von den frühen 60ern sich immer weiterentwickelt hat, kam hier an ein vorläufiges Ende. Die Verwurzelung in Blues und auch in den Beatles-artigen Sachen war jetzt nicht mehr gegeben. Pink Floyd wollte eine gewisse neu nachwachsende Generation nicht mehr hören, sondern es war Punk und New Wave. Praktisch das den Classic Rock zum damaligen Zeitpunkt abgelöst hat. Und dann kam noch hinzu, im Pop-Bereich war natürlich das der Höhepunkt der Disco-Welle.
In 1966, 67 ist Müller Westernhagen 18 und mit 18 ist auch der Opener des Albums.
Ich habe ein Luxusauto und ich habe eine tolle Wohnung. Nur was mir fehlt, ja, was mir fehlt, das ist eine richtige Dröhnung.
Tolle Wohnung, Luxusauto, aber was fehlt, ist eine richtige Trödung. Hier singt Marius von sich selbst und das macht den Opener so besonders. Wirklich etabliert in der Musikszene war er erst nach dem Erfolg dieses Albums, aber vom Liedermacher-Image oder gar vom Schlager distanziert er sich gleich im Refrain.
Ja, 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 ich möchte zurück auf die Straße, möchte wieder singen.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gold findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut. Benjamin Marius sehnt sich nach seiner ersten Band zurück und gibt im Opener mal gleich vor, wo er sich musikalisch seine Zukunft vorstellt.
Ja, musikalisch, genau. Er war allerdings da schon ein Star, das muss man eben sagen. Deswegen konnte er das auch dann so gut da singen. Denn er war ja eigentlich Schauspieler und war da ziemlich erfolgreich. Aber er wollte eben Musik machen. In den USA zum Beispiel ist es ja bis heute so, dass die Schauspieler eigentlich die größeren Stars sind. Also da versuchen sehr viele Musiker dann irgendwie in das Schauspiel zu kommen und da dann eben nochmal bekannt zu werden. Hier in Deutschland und in Europa ist es eigentlich umgekehrt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei Herrn Westernhagen so ein bisschen der Beweggrund war, dass er da ganz gerne auch eben musikalisch durchstarten wollte. Er hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon 3 Alben, glaube ich, aufgenommen. Die waren auch, ja, ich sag mal, durchwachsen. Also das erste Album, das finde ich ganz großartig. Da sind auch Klassiker drauf wie Taximann oder Wir waren noch Kinder. Die anderen beiden, boah, kann man hören, muss man nicht unbedingt.
Okay.
Und so mit Pfefferminz hat er dann allerdings eben seinen Produzenten gewechselt. Er hat Lothar Maid hat er sich eben an seine Seite gesetzt. Der hatte vorher mit Doldigern gearbeitet und kommt eigentlich aus diesem Krautrock-Bereich. Hat für Amondyl zum Beispiel gespielt oder Amondyl 2. Und er hatte auch vor allem eine neue Begleitband. Vorher hatte er eine Band, die als Band schon gewachsen war. Und jetzt hat er im Endeffekt Studiomusiker, die er zu einer Band zusammengestellt hat. Und er war der Boss. Mhm. Und das liegt Westernhagen. Das hat ihm auch später immer sehr gut gelegen, wenn er eben der Boss war. Und dann verpasst ihm dieser Lothar Maid eben dieses Rock-Image. Und das eben ganz von Anfang an mit diesen Blues Harp, mit diesen berühmten Sätzen eben, ich habe ein Luxusauto und so weiter, da ist man von vornherein da, wo er uns hinhaben möchte.
Christian, im Song heißt es, mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger einer Rock'n'Roll Band. Wie viel Marius Müller-Westernhagen steckt wirklich in dem Song? Ist er tatsächlich autobiografisch?
Also davon gehe ich mal aus. Er ist zwar ein Schauspieler und hat auch gesagt, er schlüpft gerne in Rollen hinein, auch als Sänger und auf der Bühne, aber in dem Fall beschreibt er schon etwa das, was er gemacht hat 10 Jahre zuvor. Und er hatte eine Band, Harakiri Wurm. Das war, muss man sagen, in Düsseldorf waren sie weltberühmt. Und er selbst hat Musik immer gerne gemacht, obwohl das Schauspiel ihm zunächst mal näher lag, weil er ja aus einer Künstlerfamilie kam. Und er hat sogar mal eine klassische Gesangsausbildung angefangen zumindest. Und ich glaube, das kommt ihm bis heute zugute, weil nämlich die Stimme dann nicht beim Lauterwerden nicht so strapaziert wird, beziehungsweise weil man weiß, wie man damit umzugehen hat.
Der berühmte Klutturalgesang, der die Stimme so sich überschlagen und kratzen lässt. Wenn ein Normalsterblicher das tut, hat er ungefähr nach einer Stunde spätestens Schreiknötchen und gar keine Stimme mehr.
Und eine Sache ist definitiv auch noch autobiografisch. Er singt ja da von dem sogenannten Hühner-Hugo, zu dem sie dann immer nach den Gigs gegangen sind und ihre Gagen dann dort verfressen haben, wie er das so schön singt. Diesen Hühnerhugo gab es tatsächlich, das war eine Kultbraterei in Düsseldorf, ist dann irgendwann in den 90ern allerdings geschlossen worden. Dann hat man 2006 nochmal versucht, das Ganze wiederzubeleben. Mittlerweile, der Lauf der Dinge, ist da eine große bekannte Hühnchenbraterei drin. Da ist jetzt mittlerweile nichts mehr von Hühnerhugo zu sehen, aber damals gab es den. Und da konnte man wohl wunderbar eben seine Gage verfuttern.
Es gibt nicht sehr viele Alben, die vom gleichen Musiker gleich zweimal aufgenommen wurden. Marius Müller-Westernhagen hat dieses Experiment im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. In Woodstock ist er in die Dreamland Studios gegangen und hat dort das komplette Pfefferminz-Album mit amerikanischen Musikern weitestgehend akustisch nochmal eingespielt. Nach über 40 Jahren. Das Pfefferminz-Experiment heißt es dann. Und ich finde es total faszinierend, wie eine solche Rückschau auf das Leben mit 18 dann klingt.
Ich möchte zurück auf die Straße, möchte wieder singen, nicht schön, sondern
also das klingt jetzt also so überhaupt nicht nach Düsseldorf. Es schiebt ja wirklich ohne Ende. Großartig, gefällt mir wirklich sehr gut. Wie geht's euch?
Also hier merkt man, dass er Schauspieler ist, weil er eine völlig andere Rollenanlage macht. Und er hat ja auch gesagt, er hat es Experiment so verstanden, auch ein bisschen, wie wenn man einen Shakespeare neu inszeniert heutzutage. Jeder Regisseur wird das verändern oder wird das prägen. Und da hat er eben gesagt, warum das nicht mal mit einem Album machen? Das praktisch neu zu inszenieren.
Genau so klingt's. Sehr, sehr nach amerikanischer Weite, nach Hitze und Staub. Klasse.
Aber für
und
den.
Ein bisschen sumpfig. Bisschen sumpfig auch. Nicht nur staubig, auch ein bisschen sumpfig. Swampy.
Ich finde es schwierig für den geneigten Fan. Also man muss das, ich habe das, als das rausgekommen ist, musste ich das so 3 bis 4 Mal hören, dann konnte ich irgendwie so langsam damit was anfangen. Also wenn man die alten Sachen wirklich lieb gewonnen hat, so wie er die gesungen hat, dann das hier nochmal so zu hören, fand ich nicht ganz so einfach.
Ich meine, die erste Band, die ist natürlich auch, und das hört man auch, das ist im Prinzip Udo Lindenbergs Begleittruppe gewesen, die also Pfefferminz eingespielt hat. Und hier die Nashville Cracks machen natürlich einen anderen Zugang. Ich würde das mal als Amerikaner bezeichnen, diesen Stil, der hier gepflegt wird. Es ist nicht richtig Blues, es ist nicht richtig Country, aber man hört sofort, dass das irgendwo aus irgendwelchen Südstaaten, aus irgendwelchen amerikanischen herkommt und da irgendwie auch den Spirit aufnimmt. Und er ändert halt seine Stimme in einem Maße, dass er praktisch jemand völlig anderes ist.
Ja.
Es ist nicht mehr der Marius, wie wir ihn kennen, sondern er schlüpft in eine bestimmte Rolle und wie ein Opernsänger, der einmal den Sarastro singt und das nächste Mal eine andere Rolle.
Ja, und das zieht er aber wenigstens auch durch, ne? Das muss man schon auch sagen. Das macht er dann gut.
Absolut.
Ich muss sagen, ich bin durch das Album erstmal wieder so, habe ich meinen Frieden mit Marius Müller-Westernhagen geschlossen durch dieses Pfefferminz-Experiment. Ich war da sehr weit weg, aber die Nummer, die hat mich zurückgeholt. Das finde ich wirklich richtig, also mir gefällt sehr gut. Zurück zum Ursprungsalbum mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Spannend finde ich, dass Marius Müller-Westernhagen in mit 18 von sich erzählt, in den meisten anderen Songs aber, Christian, du hast es angesprochen, in Rollen schlüpft. Klar, er ist ja auch Schauspieler, da erzählt er eben Geschichten von anderen. Willi Wucher ist ein Hehlerkönig, in O Margarete schlüpft Müller-Westernhagen in die Rolle des Zuhälters, bei Giselher in die Rolle eines schwulen Mannes, bei Alles in den Wind und Johnny W. in die eines Alkoholikers. Über dieses Spiel mit den verschiedenen Rollen müssen wir noch sprechen, aber in einem Song ist nochmal so ein ganz deutlicher autobiografischer Zug drin. Bei Dicke nämlich. Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dinn bedeutet frei zu sein. Puh, das war damals und ist bis heute eine höchst umstrittene Nummer.
Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin, denn Dinn bedeutet frei zu sein. Mit Dicken macht man gerne Späße, Dicke haben Atemnot. Für Dicke gibt's nichts anzuziehen, Dicke sind zu dick zum Fliehen.
Und was da am Anfang noch so zart und böse und ironisch klingt, wird im weiteren Verlauf monströs.
Dicke haben's auch schrecklich schwer mit Frauen, denn Dicke sind nicht angesagt. Drum müssen Dicke auch Karriere machen, mit Kohle ist man auch als Dicker gefragt. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn dick sein ist ne Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein Geiling bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Ja!
Das war damals wirklich richtig heftig. Radiostationen haben den Song boykottiert. Böse Artikel in den Zeitungen. Marius Müller-Westernhagen macht sich über dicke Menschen lustig, beleidigend, menschenverachtend und so weiter. 1978 wie heute ist es aber auch ganz gut, dass wir nicht alle englischen Rock- und Poptexte verstehen. Denn gezielte Provokationen, das Brechen von Tabus und bittere Ironie und Satire sind Bestandteil der Popkultur. Wie geht man damit um? Wird hier eine ganze Gruppe stigmatisiert? Ich kann mich erinnern, dass meine Stiefmutter mal sowas gesagt hat, wie, dass sie der Song an die Nazi-Hetze gegen Juden oder Andersdenken erinnern würde. Mein Argument, dass Ironie eine Möglichkeit ist, künstlerisch auf Missstände aufmerksam zu machen, ist da geradezu verpufft. Aber genau das war die Absicht von Marius Müller-Westernhagen, hat er vor vielen Jahren mal bei SDR 3 erzählt. Das war 1989.
Für mich war es der Eulenspiegel-Effekt. Das heißt, ich habe Leuten den Spiegel vorgehalten und habe einfach ausgesprochen, was sonst immer hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Und es war einfach ein Lied über Diskriminierung von einer Gruppe von Leuten. Ich hätte auch ein Lied über Schwule oder Türken oder sonst was machen können. Und was erstaunlich war, dass die Dicken das immer verstanden haben. Die richtig dicken Leute haben das verstanden und viele haben das auch so richtig zu ihrer Hymne gemacht. Also zum Beispiel, wenn wir live spielen, passiert es immer, dass ein unglaublich dicker Mensch manchmal auf die Bühne springt und singt das lauthals mit und tanzt und hat einen unheimlichen Spaß. Also denen hat das eigentlich noch mehr Selbstbewusstsein gegeben und das ist toll, finde ich gut.
Christian, Marius Müller-Westernhagen nennt es den Eulenspiegel-Effekt. Brauchen Songs tatsächlich einen Beipackzettel, in dem auf Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen wird?
Ja, offensichtlich schon. Ich meine, er ist doch in bester Gesellschaft. Was ist mit Randy Newman, Short People?
Short people got no reason. Short people got no reason. Short people got no reason to live.
Was hat das einen Zirkus veranstaltet in den USA, wo sich ganze betroffenen Verbände echauffiert haben und es war genauso ironisch gemeint. Also und sollte irgendetwas auch wie Eulenspiegel enttarnen, sagen wir mal, eine bestimmte Denk- und Verhaltensrichtung. Und deswegen, also ich habe das damals, diesen Song, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, von Anfang an als Ironie empfunden, auch durch dieses pathetische, überpathetische Steigerungspotenzial, also das wird ja der geradezu hysterisch am Ende. Und allerdings ist es nie mein Lieblingssong gewesen, das muss ich auch sagen. Also weil die Bilder, die das evoziert, teilweise jetzt nicht sehr, ja, soll ich sagen, angenehm sind.
Ästhetisch. Ja. Benjamin, du hattest auch deine eigenen Erfahrungen mit der Problematik.
Ja, ich war nämlich sozusagen das Gegenteil davon. Ich wurde als Schüler immer so sehr gehänselt, weil ich immer ein Spargeltanzer war. Also ich war dünn wie Bohnenstroh.
Dürrer Hering halt,
eben. Und ich kenne das noch, also dass zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie bei meiner Tante zu Besuch war, dann heißt es, Kind, du musst mal was essen. Und ich habe mir gedacht, als ich diesen Song dann gehört habe, das war so ein bisschen wie die ironische Rache da dran. Also, weil ich habe das immer eben genau das Gegenteilige quasi gehört, aber eben auch mit einem negativen Touch eigentlich, ja. Und von daher, mir war das schon klar, dass das von Anfang an ironisch ist und ich habe das ja auch nicht so gesehen, aber es war einfach ein bisschen, ja, dieses, wie er singt, eben dürrer Hering, das war der Schlüsselsatz in diesem Lied für mich und deswegen habe ich es extremst gemocht. Was ich aber zum Thema dieser Ironie tatsächlich schwierig finde, ist, dass ich häufig eben auch Menschen dahinter verstecken. Das finde ich halt eben sehr diskutabel. Also jetzt bei ihm halte ich das eben auch für ironisch. Und es gibt sicherlich Leute, die ihn damals in ihrem vollen Körperumfang in den Arm genommen haben und gesagt haben, ich verstehe das und ich finde das eigentlich sogar auch ganz witzig. Aber ich frage mich dann immer, wer sind wir oder wer ist es, der jemandem sagt, der sich durch etwas angegriffen fühlt, dass es nicht wehtut? Ja, das ist wie, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, dann kann mir doch auch keiner sagen, ja, aber das tut ja nicht weh. Ich habe sogar Freunde, die haben sich ein Bein gebrochen und denen tat das auch nicht weh. Das ist,
ja.
Da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein und es nicht als so eine Monstranz die Ironie dann vor sich hertragen, denn das wird dann gerne auch mal anders instrumentalisiert. Und da muss man eben wirklich aufpassen, finde ich.
Ja, und das kommt bei der Diskussion um Political Correctness und Satire auch immer wieder raus. Wer entscheidet, was diskriminierend ist und was nicht? Feingefühl ist da gefragt. Und nur das Problem ist halt auch, wenn ich immer erstmal das Satire-Lämpchen anschalten muss, damit man es merkt, dann ist diese Kunstform tot. Es ist ein schwieriges Thema, auch übrigens im Song mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Da heißt es, Liebling, lass uns tanzen, denn tanzen darf ein jeder Jud. Neger, die sind dunkel, im Dunkeln lässt sich's munkeln, an der Macht, das sind die Weißen, darauf reimt sich sch. Man nehme ein paar rassistische, sexistische und antisemitische Klischees und fertig ist die Provokation. Und hinterher bekommen die Weißen auch noch eins drauf. Auch hier schlüpft Marius Müller-Westernhagen natürlich in eine Rolle, nämlich in die eines betrunkenen Prolls. In einem Film wäre so ein Typ nicht sympathisch in seiner Rolle des Ekels, aber man würde verstehen, dass es eben der Schauspieler ist, der diesen Typen nur darstellt innerhalb einer Geschichte. In dem Song wird es schwieriger, vielleicht auch, weil ein Sänger ja auch auf der Platte nicht vorher sagt, ich bin jetzt mal der fiese, rassistische Proll und nicht der Marius.
Ich finde das auch extrem schwierig. Es ist natürlich, dass man heute auch, wenn man so aus Songs über Songs aus den 70ern oder auch Filme spricht, dass dann immer sehr gerne auf den Zeitgeist ja angespielt wird und gesagt, das war halt damals so. Ja, das kann ich sogar in gewisser Weise irgendwo noch nachvollziehen. Wenn man dann aber wie Westernhagen hingeht und in der Neuaufnahme von 2019 das N-Wort wieder benutzt, dann weiß ich nicht, ob es das sein muss. Und da frage ich mich eben, daher kam für mich, war für mich dieses, das Beispiel mit dem gebrochenen Bein. Er sagt natürlich selber, er meint auch das immer noch ironisch, es ist immer noch eine Rolle, er ist mit einer schwarzen Frau verheiratet gewesen. Ja, aber wenn eben dieses Wort Personen verletzt und ausgrenzt, dann warum nutze ich es dann? Dann lass es doch einfach weg.
Es ist und bleibt ein schwieriges Thema, könnte man einen ganzen Podcast zu machen. Kommen wir aber jetzt zurück zum Song Dicke.
Marius Müller-Westernhagen hat mal gesagt, ihm gefällt eigentlich die Komposition auch gar nicht mehr. Und das liegt natürlich daran, dass sie ein bisschen, wie soll ich sagen, weit verbreitet ist. Ich habe mal hier meine, ich müsste eigentlich eine spanische Gitarre mit Nylonsaiten haben, habe ich aber nicht. Ich habe hier nur meine, ich muss meinen Kopfhörer ausziehen, Moment. Ich habe hier eine akustische Western-Gitarre. So, und wenn man jetzt die Akkorde A-Moll, G, F und E spielt, dann hat man eigentlich schon die Akkordfolge von Dicke. Und das geht die ganze Zeit so durch, ne? Dicke haben dicke Beine, Dicke haben Doppelkinn. Dicke schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen in sich rinn. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Und wem das Spanisch vorkommt, den, das verwundert auch nicht weiter. Das ist ja so ein bisschen so eine spanische Harmonienfolge, ne? Da könnte man ja auch ein bisschen Flamenco drauf spielen. Könnte man auch machen. Und deswegen finde ich es ganz wunderbar, dass diese Art der Komposition von ihm beim Pfefferminz-Experiment entsprechend ironisch nochmal umgesetzt wurde. Es ist Rumba und klingt sehr lateinamerikanisch, spanisch. Bitteschön.
Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist eine Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so dürre sein.
Es gibt aber auch einen Song auf dem Pfefferminz-Album, dessen Text 1978 sicherlich eine Provokation war, aber heute wohl kaum noch für großes Aufsehen sorgen würde. Eine schwule Herzschmerzballade ist das. Hier kommt Giesel her und wir hören mal in den Schluss des Textes rein.
Nun also mein Peter, dein letztes Brot und in deinem Bart dein letzteres Bier. Die übliche Sonne ist immer noch rot und ich fühle mich wohler mit Giesel her.
Giselher, Marius Müller, Westernhagen. Sehr geschickt gemacht. Eine Trennungsballade, in der erst nach knapp 4 Minuten aufgelöst wird, dass es um ein schwules Pärchen geht. Da hatte man sich längst selbst in das Trennungsleid hineingedacht und im besten Falle gemerkt, dass Trennungsschmerz immer gleich ist. Egal, wen man liebt. Na, 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 na. Nicht vergessen, damals galt noch der Paragraph 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Benjamin, das war nicht nur eine einfache Provokation, das war richtig mutig von Marius Müller-Westernhagen 1978.
Ja, zumindest in Bezug auf seine Karriere. Die hätte da durchaus auch ihr Ende finden können, theoretisch. Also mir ist da gleich das Beispiel von Bernd Klüver auch eingefallen. Bernd Klüver hatte damals ja schon, also ein Schlagersänger, der hatte damals schon 2 Nummer-1-Hits. Einmal diesen brachialen Der Junge mit der Mundharmonika. Also der war wirklich schon ein etablierter Star. Und er hat einen Song der Rubettes gecovert. Bei den Rubettes heißt der Under One Roof, bei ihm heißt er Mike und sein Freund. Und darin erzählt oder wird eben diese Geschichte erzählt, Mike und sein Freund, die eben unter einem Dach leben, unter einem Dach lieben und die eben ein schwules Pärchen sind. Bernd Klüver durfte mit diesem Song nicht in der ZDF-Hitparade auftreten, wo er eigentlich Stammgast war und er war auch ein guter Freund tatsächlich von Dieter Thomas Heck. Und er musste sich danach, Land auf Land ab, wie es so schön heißt, musste er sich entschuldigen für diesen Song und musste auch vor allem auch klarstellen, dass er nicht so sei, ne, in Anführungsstrichen. Und da merkte man eben, dass der Schlagerbereich dann doch noch extremst konservativ war. Für Westernhagen, dem hat man es wohl durchgehen lassen, weil er eben in dieses trotzige, rockige eben reingegangen ist. Und dadurch eben auch zum Beispiel nicht in der Hitparade auftreten wollen würde. Ja. Ja, aber da merkte man schon, das war eine Gratwanderung. Und da hat sich Westernhagen im Endeffekt schon ganz deutlich positioniert, ich werde nie Schlager machen, sondern ich werde immer Rockmusik machen. Konnte man da direkt ablesen.
Lass es mal reinhören. Hier kommt Mike und sein Freund.
Mike und sein Freund teilten zu zweit unter dem Dach eine Liebe. Mike und sein Freund träumten davon, dass es noch lang so bliebe.
Klingt erstmal schlagerhaft, ganz idyllisch, aber es bleibt nicht so. Die beiden werden beschimpft, Mikes Vater wendet Gewalt an und man ahnt fast den Schluss, das ist wirklich ein richtig dunkler Schlager.
Dann kam die letzte Nacht, in der Mike nicht mehr schlief. Und gemeinsam mit seinem Freund schrieb er diesen Abschiedsbrief. Mama und Papa, verzeiht, weil mir doch keiner helfen kann. Denn der einzige Mensch, der mich wirklich liebte, war ein Mann.
Ja, ehrlich gesagt, das hätte ich mir auch 1978 nicht in der Hitparade vorstellen können. Aber so war die Zeit damals. Es ist gruselig, absolut gruselig. Das ist ja ein durch und durch typischer deutscher Schlager, nur dass es eben kein heterosexuelles Pärchen ist, um das es da geht, Christian.
Ja, aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich, damals waren sie so. Ich glaube übrigens nicht, dass also Westernhagen jetzt direkt in Gefahr gewesen wäre eines Karriereendes, denn in der Rockmusik und in der Popmusik auch war dieses Thema schon eine Weile offener, soweit ich mich entsinnen kann, auch von den Künstlern her. Ich meine, bei Elton John, das wusste jeder und David Bowie und so weiter. Also das war eigentlich jetzt nicht mehr so ein Problem. Eher in diesen bürgerlichen Kreisen, die jetzt vielleicht Hitparaden oder Melodien für Millionen hören oder die Samstagsabendshow, da mag das noch so gewesen sein. Aber das andere hat man vielleicht die Nase gerümpft, der eine oder andere. Aber ich glaube nicht, dass das karrieregefährdend gewesen wäre.
Nur insofern, als dass, wenn er sich dann doch entschieden hätte, weiter Richtung Schlager zu gehen, natürlich. Ne, das meinte ich ja eben auch. Also er hat sich damit dann festgelegt, dass er eben da mit nichts zu tun hatte. Aber nach den ersten drei Alben war das ja noch gar nicht so sicher. Und die waren ja, das war ja schon auch relativ schlageresk, was er zum Teil dann gemacht hat. Aber ab dem Zeitpunkt konnte er es dann abschreiben. Und er hat es ja auch ganz bewusst ausgewählt. Also dieser Song, das heißt ja oft, dass bei Songschreibern irgendwie der Song kommt zu einem. Hier war es ähnlich. Es ist allerdings eben, den Text hat nicht er geschrieben. Das ist der einzige Titel auf dem Album, den er nicht selber geschrieben hat, sondern es ist ein Gedicht, das er vertont hat von Michael Schenkelberg, den er ganz bewusst ausgewählt hat, diesen Song dann zu spielen.
Kommen wir zu einem weiteren heiklen Thema des Jahres 1978. Wir hatten es vorhin im Eingang schon, die Hochzeit des RAF-Terrors. Trotz aller Terrorgefahr, die wir heute haben, die Nervosität der Behörden, die ständigen Straßenkontrollen, die Schleierverhandlungen, all das war damals sehr bedrückend. Und wie man damals in den 70ern auch als unbescholtener Bürger in den Verdacht der Terrorunterstützung kommen konnte, kann man nachlesen in der Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll oder man kann es hören. Grüß mir die Genossen von Marius Müller-Western.
Neulich, 6 Uhr früh, betritt man mir die Tür ein. Ich spring aus dem Bett, da stürmt die Polizei rein. Los, stellen sich an die Wand, man hat sie erkannt. Ein Nachbar rief uns an, sie sind ein Sympathisant. Sag, das muss ein Irrtum sein. Ich bin doch bloß ein Bürger, doch die pflügen mir die Wohnung um, als wäre ich ein Bürger.
Marius Müller-Westernhagen, grüß mir die Genossen. Ziemlich viel Zeitgeist der dunklen Seite der 70er. Ich war 12, kann mich noch gut an die bedrückende Stimmung erinnern. Als Kinder haben wir immer Terroristenfahndung gespielt und im Detektivspiel eine Wohnung überwacht, von der sich später herausstellte, dass sie tatsächlich ein RAF-Unterschlupf war. Oh, gruselig. Als Kinder war für uns das alles ein Spiel. Erwachsene, die sich kritisch mit der staatlichen Reaktion auf den Terrorismus auseinandergesetzt haben, die mussten befürchten, selbst in die Nähe von Terroristen gerückt zu werden. Das Wort Sympathisant klang überhaupt nicht sympathisch, Christian.
Na, der Sympathisant war eben nicht der Aktivist, sondern das war der, der sich klammheimlich gefreut hat, möglicherweise, wenn da irgendwie wieder ein Anschlag stattfand oder der auch möglicherweise logistische Unterstützung geleistet hat im einen oder anderen Fall. Das war halt noch letzten Endes die unmittelbaren Nachwehen der 68er-Zeit. Die wenigsten haben sich radikalisiert, die das getan haben, die kennen wir. Das war eben die RAF, aber diese kritische Grundhaltung gegenüber Staat und seinen möglicherweise repressiven Organen, die war auch trotzdem weit verbreitet und hat deswegen auch unter Umständen Sympathien für die eine oder andere Aktion geweckt, auch wenn man selbst nicht beteiligt war. Aber ich weiß noch, wie das damals so vonstatten ging. Auf der anderen Seite, wer jung und langhaarig war und BMW gefahren hat, der war eigentlich schon mal verdächtig. Warum? Weil nämlich die RAF schnelle Fluchtautos gefahren haben und lange Haare trugen. Mhm. Das heißt, da wurde auch schon mal überreagiert oder überermittelt, würde ich sagen. Und genau das ist das, was Westernhagen hier meint. Wahrscheinlich hat er auch... Ich meine, es ist nicht autobiografisch, aber er hat auch diesem Typus entsprochen. Wie sieht jung, langhaarig, könnte sein. Und jetzt kommt irgendeiner und sagt, ja, der gehört auch dazu oder ich habe das und das Verdächtige beobachtet. Und dann kommt die Polizei natürlich mit voller Breitseite. Im deutschen Herbst 1977, ja. Also Schleierentführung, spätere Ermordung, die Landshutentführung, das und die Selbstmorde in Stammheim, das waren schon aufwühlende Sachen.
Ja, auf jeden Fall.
Die auch die Politik gefordert haben. Also das war nicht einfach, damit umzugehen.
Benjamin, du wolltest noch was beitragen.
Ja, ich wollte sagen, dass ich das Lied damals ganz anders verstanden habe. Ich habe das Album kennengelernt, das war so in Ende der 80er Jahre, 89 oder sowas. Da war das Album ja auch schon 11 Jahre alt. Und ich auch etwa. Und als ich das Lied gehört habe, da kam mir überhaupt gar nicht die Geschichte mit der RAF in den Sinn. Ich kenne auch immer noch die Fahndungsplakate in den Poststellen und so weiter. Das wusste ich schon und ich wusste schon, was die RAF war, aber das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Sondern ich war mir hundertprozentig sicher, dass er eigentlich die Stasi meinte. dass es eigentlich eben um eine Geschichte in der DDR ging und die dann irgendwann morgens an die Tür geklopft hat.
Also spannend.
Und das war für mich ganz klar, auch so hat für mich das Lied Sinn ergeben. Also das ist ja, die Botschaft ist im Endeffekt die gleiche. Und daran sieht man so, finde ich, ganz gut, dass man das wunderbar bis heute weitertragen kann. Die Botschaft ist die gleiche. Wer die Akteure sind, das verändert sich. Aber die Botschaft dieses Liedes ist die gleiche. Du kannst relativ schnell aus relativ nichtigen Gründen in eine Maschinerie reingeraten, wo du dich auch nicht mehr rauswinden kannst. Und als ich das dann gehört habe, war ich dann immer ganz froh, dass das hier vermeintlich in der Bundesrepublik nicht so passieren kann. Für mich war das hundertprozentig klar, dass das habe ich überhaupt gar nicht hinterfragt. Als könnte das wo über etwas anderes gehen als die Stasi.
Nur bei der Stasi, wenn du da aus dem Knast kamst, da hast du bestimmt nicht mitbekommen, grüß mir die Genossen.
Das ist wohl richtig. Das mag meine geschichtliche Ungebildetheit, Unbildung damals noch gewesen sein.
Und am Schluss des Songs steht eine Mahnung, die ja auch in der aktuellen Diskussion um internationalen Terrorismus wieder an Bedeutung gewinnt.
Wir tun nur unsere Pflicht, das Tor wird aufgeschlossen. Der Schließer sagt noch grinsend, grüß mir die Genossen. Eines wird mir klar, wenn irgendjemand schreit, Gesetze müssen her, dem hau ich auf die Flossen. Ja, eines ist mir sonnenklar, falls wir glauben sollten, Terror könnte man durch Terror bremsen, dann sind wir bald wieder so weit.
Der letzte Satz bezieht sich natürlich auf den Nazi-Terror und auf die Allmacht des Staates über seine Bürger. Aber ich musste wirklich an der Stelle sofort nachdenken über diese Geschichte von den unschuldig in Guantanamo sitzenden Menschen. Man denke nur an den Fall Kurnaz und ähnliche Fälle, wo man sagen muss, da werden Leute eingesperrt und erleben auch am eigenen Leib Terrorismus, für den sie selber gar nicht verantwortlich sind. Also es ist offensichtlich ein Lied, das auch noch eine aktuelle Bedeutung hat. Wie seht ihr das?
Naja, ich meine, es gibt Staaten, da ist das an der Tagesordnung. Und die sind teilweise mit uns verbündet. Und nicht nur die USA, die will ich jetzt gar nicht meinen. Aber je weiter man nach Osten guckt, wo Journalisten verschwinden, wo Demonstranten verschwinden, man weiß nicht, ob sie noch leben überhaupt. Oder das heißt von vornherein, ihr kommt ja nicht mehr leben raus und so. Also ich meine, klar, ja, ist das aktuell.
Genau, und der Terrorismus-Vorwurf, der wird ja einfach mal so wahllos für alle unliebigen Personen benutzt, ne, in solchen autoritären Staaten. Jeder, der gegen mich ist, es letzten Endes Terrorist.
Ja.
Und so lässt sich natürlich Willkür rechtfertigen. Ein Thema kommt auf Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz gleich zweimal vor. Der Alkoholismus nämlich. Zweimal schlüpft Marius Müller-Westernhagen in die Rolle eines Alkoholikers. Bei Alles in den Wind und bei Johnny W. Ein Song, der zum absoluten Marius Müller-Westernhagen-Klassiker geworden ist.
Johnny Walker, jetzt bist du wieder da. Johnny Walker, ich zahl dich gleich in bar. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund.
Johnny W., ein Song über Alkoholismus, der Gassenhauer-Status erlangt hat, wie man bei den Live-Aufnahmen des Songs hören kann.
Alle Nicht-Alkoholiker bitte den Saal verlassen jetzt. Jugendliche unter 18 Jahre, schwangere Frau. Jetzt kommen die scharfen Sachen. Okay. Johnny Walker, jetzt bist du wieder da. Johnny Walker, ich zahl dich gleich in Bar. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund.
Johnny W. live. Das Publikum singt fast alleine, könnte jedenfalls alleine singen. Ein eigentlich tief trauriges Lied über Abhängigkeit, aber es verbindet die Menschen irgendwie, Christian.
Ich denke, das liegt auch an der lagerfeuerhaften Stimmung, die es verbreitet von der musikalischen Faktur. Das kann jeder eigentlich beim ersten Mal schon mitsingen. Aber es ist natürlich auch so, also ich kann mich noch erinnern, und meine Kinderzeit, da wurde das so beworben, der Tag geht, Johnny Walker kommt. Also das war eine völlig normale Sache. Und ich vermute, diese Whisky-Marke, die ist eben dann auch so weit verbreitet, dass die auch eine gewisse Sympathie weckt, auch wenn sie hier eher in einem negativen Zusammenhang steht. Und Alkoholismus, muss man sagen, kommt ja, du hast es vorhin schon gesagt, mehrfach vor. Und beim ersten Lied wird dann eben auch gesagt, mein Vater war Alkoholiker. Das stimmt ja auch. Also Westernhagens Vater war Alkoholiker und ist sehr jung gestorben daran. Und das prägt natürlich dann auch. Wie weit er, Westernhagen selber, jetzt mit dem Alkohol hält, weiß ich gar nicht. Auf dem Plattencover jedenfalls hat er eine Whiskyflasche in der Hand.
Um aufs Cover nochmal direkt zu sprechen zu kommen, von Michael Ballhaus, dem großartigen Kameramann, fotografiert. Und einige Anspielungen auf die Songs finden sich auch wieder, Christian.
Hinten das schwule Pärchen, das ist dann eben die Geschichte mit Giselher, die da aufs Cover kommt.
Wobei da die Frage ist, ob das jetzt Giselher mit seinem Neuen ist oder Giselher mit dem Peter.
Nee. Giselher und Peter und sind ja Rivalen.
Nein. Giselher und Peter waren doch befreundet und
ich dachte, Giselher wäre der Neue.
Nee, Quatsch. Giselher ist der Neue, ist richtig. Richtig.
Und Peter ist absolviert.
Ich fühle mich wohler mit Giselher.
Ja. Nun also mein Peter.
Es wird Giselher sein. Ich bin sehr sicher, es ist Giselher. Und ob Margarete die lassive Kellnerin ist, die auf dem Bild noch zu sehen ist, weiß man nicht. Man weiß nur, dass es das damalige Model und die heutige Autorin Lilly Beck ist. Mir kommt es auch so ein bisschen so vor, als wäre Alkoholismus oder beziehungsweise diese scharfen Sachen, von denen Marius Müller-Westernhagen in der Ansage spricht, in den 70er Jahren eher weit verbreitet gewesen. Kann das sein? Dass man gerne mal so mit dem Handwerker oder so, da kam schon mal die Flasche mit dem Klaren oder dem Johnny Walker auf den Tisch. Also bei uns zu Hause nicht, aber ich habe durchaus Leute gekannt, bei denen das so ist.
Damals hat man auf dem Bau auch Bier getrunken statt Wasser.
Genau, und in den Firmen standen an den Fließbändern Bier- und Weinautomaten. Das ist heute undenkbar. Da hat sich also auch viel getan seit 1978. So, und bevor Sie sich jetzt einen Johnny Walker eingießen, nehmen Sie lieber einen Pfefferminz, auch ganz ohne Fahne. Legen Sie die Platte mal wieder auf. Ich sage danke fürs Zuhören und danke auch an Christian Pfarr und Benjamin Brendebach.
Sehr, sehr gerne.
Herzlich gerne.
Ich bin Frank König und wenn Sie das Album jetzt mit neuen Ohren hören oder einen Meilensteinvorschlag haben, schreiben Sie uns meilensteine@swr.de. Bis dann. Tschüss.
Johnny Walker, la 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 la. Johnny Walker, la 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 la. Johnny Walker, du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund.
Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S4.1 Meilensteine.
Christian, du sagtest eben, dass es halt eben am Lagerfeuer immer funktioniert, dieses Lied. Das tut es, alle können es mitsingen, aber wenn ich das am Lagerfeuer spiele und dann vielleicht schon 1, 2, 3, 4 Bier getrunken habe, beziehungsweise vielleicht einen Johnny Walker, dann kriege ich das nie mit dem Picking mehr hin. Dann, es funktioniert einfach nicht. Also muss ich nur noch, wird dann eben nur noch geschlagen.
Ich glaube, an den meisten Lagerfeuern wird auch nicht gepickt, sondern geschrubbt.
Ja.